Radio Prag, Nachrichten.
Das Parlament entscheidet über einen Misstrauensantrag der Sozialdemokraten. Gesetz zur Direktwahl des Präsidenten vom Senat gebilligt. Die Ratingagentur Moody's bestätigt Tschechiens A1-Status. Im tschechischen Parlament hat die Debatte über einen Misstrauensantrag der oppositionellen Sozialdemokraten begonnen. Beobachter erwarten, dass die liberal-konservative Koalition den Vorstoß abwehren kann. Die Opposition benötigt 101 der 200 Stimmen im Abgeordnetenhaus, um die Regierung zu stürzen. Die Koalition verfügt über 100 Sitze. Die CSSD, also die Sozialdemokraten, hatten den Antrag mit Vorwürfen gegen Finanzminister Miroslav Kalousek begründet. Er soll versucht haben, polizeiliche Ermittlungen gegen die Ex-Verteidigungsministerin Vlasta Parkanova zu beeinflussen. Ein Untersuchungsausschuss zu dem Fall wurde am Mittwoch aber mit der Regierungsmehrheit abgelehnt. Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Bohuslav Sobotka, sagte bei der Debatte, die Regierung messe mit zweierlei Maß. Im Fall von David Rath, dem ehemaligen sozialdemokratischen Kreishauptmann von Mittelböhmen, habe sie vollstes Vertrauen in die Polizei bekundet. Im Fall Parkanova sei das nun anders. Es ist bereits der vierte Misstrauensantrag der Sozialdemokraten gegen die Regierung Nečas. Vizepremierministerin Karolina Pík bezeichnete in ihrer Rede die Misstrauensanträge der Sozialdemokraten als eine Art Sport. Die tschechische Regierung plant den Ausbau der Uranförderung im eigenen Land. Das Handels- und Industrieministerium möchte auf der Regierungssitzung am Donnerstag entsprechende Materialien vorlegen. Vorrangig soll es um den Ausbau der Förderung in Rožná in der böhmisch-mährischen Höhe gehen. In Rožná befindet sich die letzte Uranmine Mitteleuropas, die noch in Betrieb ist. Im vergangenen Jahr konnten dort 224 Tonnen Uran gefördert werden. Noch weitere 5 Jahre soll dort wirtschaftlicher Abbau möglich sein. Allerdings soll das Papier des Ministeriums auch Pläne für neue Förderstätten enthalten. So sollen Lagerstätten in Brzkov und Horní Věžnice erkundet werden. Auch die Möglichkeiten der chemischen Urangewinnung im Kreis Liberec sollen erörtert werden. Der Senat billigte in seiner Sitzung am Mittwoch die Regeln zur Direktwahl des Staatspräsidenten. Den Termin für die erste Direktwahl des Staatsoberhauptes durch das Volk wird durch das Gesetz festgelegt und muss zwischen dem 11. Januar und dem 1. Februar liegen. Das genaue Datum wird durch den Vorsitzenden des Senats spätestens 90 Tage vor der Wahl festgelegt. Gewählt wird in 2 Wahlgängen. Zur Stichwahl treten die beiden erfolgreichsten Kandidaten der ersten Runde an. Die Kandidaten erhalten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Rundfunk. Die Kosten der Wahlkampagne dürfen in der ersten Runde maximal 40 Millionen Kronen, umgerechnet 1,6 Millionen Euro, betragen, in der zweiten Runde weitere 10 Millionen Kronen, umgerechnet 400.000 Euro. Die Kandidaten müssen sich bis 66 Tage vor der Wahl anmelden. Aufgestellt werden können sie durch wenigstens 20 Abgeordnete, 10 Senatoren oder durch eine Petition mit den Unterschriften von mindestens 50.000 Bürgern. Der deutsche Energieversorger RWE will 1050 Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Laut einem Bericht der Financial Times Deutschland vom Mittwoch soll dafür vor allem Tschechien in Frage kommen. Das Unternehmen wollte die Angaben am Mittwochmorgen nicht kommentieren. Am Dienstag war aus Arbeitnehmerkreisen bekannt geworden, dass RWE zusätzlich zu dem ohnehin schon bekannten Abbau von 8.000 Stellen noch mindestens weitere 2.000 Jobs streichen will. Die Gewerkschaften haben Widerstand angekündigt. Die Kreditratingagentur Moody's hat den A1-Status der Tschechischen Republik bei aktuellen Ratings bestätigt. Das Unternehmen begrüßte die Finanzpolitik der Regierung Nečas und die Bemühungen um Haushaltskonsolidierung. Durch die Maßnahmen des Kabinetts sei das Defizit der Tschechischen Republik auf 3,1% des Bruttosozialprodukts gefallen. Moody's geht davon aus, dass weitere Konsolidierungen schwer würden, weil die tschechische Wirtschaft seit dem dritten Quartal 2011 schwächele. Die Agentur traue der Regierung aber trotzdem eine weitere Senkung des Defizits im Jahr 2013 auf 2,9% zu. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien weiterhin bewölkt. In weiten Teilen des Landes kommt es zu Schauern, örtlich auch zu Gewittern, vor allem im mährischen und schlesischen Landesteil. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 22 und 26 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Metern werden aber nur 15 Grad Celsius erreicht. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet. In unserer heutigen Sendung gehen wir zweimal in die nicht allzu ferne Geschichte. So erinnern wir daran, wie vor 20 Jahren die Slowaken begannen, sich von den Tschechen loszulösen. Außerdem brach vor 15 Jahren ein Unglück über Mähren herein. Ein verheerendes Hochwasser forderte mehrere Tote und richtete Milliardenschäden an. Soweit unsere aktuellen Beiträge im Tagesecho. In der Wirtschaft nimmt dann Lothar Martin der Jahreszeit entsprechend die tschechischen Reisebüros unter die Lupe. Der Hintergrund sind 6 Unternehmenspleiten der Branche allein in diesem Sommer. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Die Tschechoslowakei spaltete sich Ende 1992 in 2 souveräne Teilstaaten. Die ersten Vorboten dieser Spaltung ließen sich aber bereits ein halbes Jahr zuvor erkennen. Am 17. Juli 1992 verabschiedete das Parlament des slowakischen Teilstaates eine Souveränitätserklärung. Sie wurde zur Grundlage für die spätere Unabhängigkeit der Slowakei. Marco Zimmermann erinnert an die Ereignisse vor 20 Jahren.
Hlasujem proti deklarácii.
Hlasujem proti deklarácii.
113 Abgeordnete des slowakischen Nationalrates stimmten damals für die Souveränitätserklärung. 24 dagegen und 10 enthielten sich. Damit war eine Deklaration angenommen, die den Beginn der Spaltung der Tschechoslowakei markieren sollte. Vorgelegt worden war die Erklärung von der HZDS, der Bewegung für eine demokratische Slowakei. An ihrer Spitze stand Wladimír Mečiar, der kurz zuvor zum neuen Premier des slowakischen Teilstaates gewählt worden war. Nur wenige Stunden vor der Abstimmung erklärte er:
Die Deklaration der Souveränität ist eine Deklaration des Rechts auf einen eigenen Staat und die Absicht, einen Staat zu haben. Sie ist nicht dasselbe, wie einen selbstständigen Staat auszurufen.
Schon seit der politischen Wende 1989 stritten sich Tschechen und Slowaken um den Namen ihres gemeinsamen Staates. Im sogenannten Gedankenstrichkrieg redeten sich die Politiker beider Seiten die Köpfe heiß, ob der Staatsname Tschechoslowakei mit oder ohne Bindestrich geschrieben werden sollte. Zwar gab es eine Kompromisslösung, in Tschechien ohne, in der Slowakei mit Bindestrich, ganz zufrieden war aber keine der beiden Seiten. Der ehemalige Pressesprecher von Präsident Václav Havel, der heutige tschechische Botschafter in Großbritannien, Michael Žantovský, verortet daher die Spaltung bereits früher.
Das erste Signal waren die Ergebnisse der Wahlen in das Föderationsparlament und in die Nationalräte der beiden Teilstaaten im Juni 1992. Verloren hatten die Parteien, die Föderation verteidigten und die Auseinanderbrechen zu verhindern suchten. Gewonnen hatten vor allem jene Parteien, die die Zukunft der Slowakei in einem souveränen Staat sahen oder direkt in der Unabhängigkeit.
In einer Zeit, in der auf dem Balkan ein Bürgerkrieg zwischen den Teilstaaten Jugoslawiens herrschte, steuerte die Tschechoslowakei ebenfalls auf eine Trennung hin. Die Entwicklung zwang Staatspräsident Václav Havel zu einem radikalen Schritt. Noch am 17. Juli, direkt nach der Annahme der Deklaration, trat er mit folgenden Worten zurück.
Ich kann nicht die Verantwortung für eine Entwicklung tragen, auf die ich keinen Einfluss mehr habe. So wie ich nicht der Bremsklotz einer historischen Entwicklung sein möchte, so möchte ich allerdings auch nicht ein bloßer, ausgedienter Beamter sein, der noch ein paar Wochen abwartet, bis der Moment kommt, an dem er definitiv sein Amt verlassen muss. Ich will kein Beamter sein, der in dieser Zeit nur passiv vor dem weiteren Geschehen warnt und seine formalen Pflichten erfüllt. Ich wollte immer und will auch in Zukunft etwas Gutes zum Nutzen meiner Mitbürger tun. Das Amt des Präsidenten der Föderation erlaubt es mir nun nicht mehr, schöpferisch und kreativ dieser Arbeit nachzugehen.
Mit dieser Erklärung nahm Havel die kommende Entwicklung vorweg. Bereits zum 1. Oktober 1992 trat in der Slowakei eine eigene Verfassung in Kraft und der heutige tschechische Staatspräsident Václav Klaus, damals tschechischer Premierminister, verhandelte mit Wladimír Mečiar über die Trennung der beiden Staaten. Das Ergebnis ist bekannt. Seit dem 1. Januar 1993 existieren 2 unabhängige Staaten, die Tschechische Republik und die Slowakische Republik.
Zwanzig Jahre seit dem Anfang der Staatstrennung, Marco Zimmermann erinnerte. Bewölkter Himmel, häufig Schauer oder Regen, kaum Sonne, so sieht das Wetter dieser Tage in Tschechien aus. Man kann nur hoffen, dass der richtige Sommer noch einmal zurückkommt. Auf der anderen Seite darf man sich nicht beklagen. Gerade in jüngerer Vergangenheit gab es in Tschechien sehr verregnete Sommer, die in einer Naturkatastrophe mündeten, einem Jahrhunderthochwasser. So geschehen im Juli vor 15 Jahren im östlichen Landesteil und im August vor 10 Jahren im westlichen Teil des Landes. Lothar Martin berichtet nun, was sich seit der Flut von 1997 in den betroffenen Regionen getan hat.
Die Flut von 1997 setzte ein Drittel der Gebiete Mährens und Mähreschlesiens sowie weite Teile Ostböhmens unter Wasser. 80.000 Menschen mussten damals im Juli ihr Haus oder ihre Wohnung verlassen und 2.100 Häuser wurden zerstört. 49 Menschen kamen ums Leben. Die materiellen Schäden wurden auf 63 Milliarden Kronen, also ca. 2,6 Milliarden Euro, beziffert. Mit einer derartigen Überschwemmung aber hatte niemand gerechnet, bekennt der Vizehauptmann des Kreises Olmütz, Michal Fischer, noch heute.
Das Hochwasser von 1997 hat uns relativ stark überrascht. Wir waren darauf nicht sonderlich gut vorbereitet.
Vor 15 Jahren war Fischer noch als Chef des Rettungsdienstes von Olmütz im Einsatz. Er erinnert sich, wie besonders die hochwasserführende Morava die Anwohner beider Flussufer voneinander getrennt hatte. Mehrere Brücken waren unpassierbar oder zerstört, die Infrastruktur war in großen Teilen der mährischen Kreisstadt unterbrochen. Das habe dazu geführt, dass man das östliche Ufer der Morava von der Einsatzzentrale nicht mehr auf dem Landweg erreichen konnte, so Fischer.
Wir mussten eine Besatzung per Hubschrauber auf die linke Seite des Flusses bringen und sie zumindest für Notfälle ausstatten. Die dort eingesetzten Ärzte und Rettungskräfte konnten also vorerst nicht mehr zurück. Sie lebten also 3 Tage lang in Notunterkünften.
Trotz der widrigen Umstände, die damals herrschten, seinen Einsatz bei der Flut von 1997 hat Fischer nie bereut. Im Gegenteil. Er sei stolz darauf, anderen Menschen in großer Not geholfen zu haben. Und dieses Gefühl sei nachhaltiger als jede Medaille oder andere Form der Anerkennung, bemerkt Fischer. In seiner heutigen Funktion als stellvertretender Kreishauptmann kümmere er sich unter anderem um den Hochwasserschutz in der Region. In diesem Bereich könne man auch schon einige Verbesserungen vorweisen, erklärt Fischer.
Für den Hochwasserschutz sind bereits eine ganze Reihe von Maßnahmen getätigt worden. Dazu gehören mehrere örtliche Umgestaltungen oder die Instandsetzung von Stauwehren. Die größte Hoffnung aber legen wir in den Trockenpolder, den wir gerade bei Teplice nad Bečvou errichten.
Dieser Polder soll vor allem dazu beitragen, dass die Gemeinde Trobki am Zusammenfluss von Morava und Bečva Überschwemmungen nicht mehr so schutzlos ausgeliefert ist wie noch vor 15 Jahren. Damals mussten hier 335 Häuser, also mehr als die Hälfte der Gebäude, wegen großer Schäden abgerissen werden. Am 7. Juli 1997 verlor so auch die Hälfte der 2000 Bewohner von Trobki ihre Bleibe. 9 Menschen fanden den Tod. Vor 2 Jahren, im Mai 2010, wurde der Ort erneut vom Hochwasser heimgesucht. Dank der besseren Vorkehrungen aber seien die Schäden diesmal hier und in der Region wesentlich geringer geblieben, versichert Fischer.
Im Jahr 2010 haben wir in der Region nach dem Hochwasser der Bečva Gesamtschäden in Höhe von umgerechnet 12 Millionen Euro registriert. Im Vergleich dazu betrug die Schadenshöhe beim Hochwasser 1997 im Kreis Olmütz insgesamt rund 550 Millionen Euro.
Jetzt hofft Fischer, dass alle in der Region geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz auch planmäßig bis zum Jahr 2021 umgesetzt werden.
Es stehen wohl noch einige Jahre der Unsicherheit bevor. Wir hoffen, dass alles gut geht. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Für eine Reise mit Unterkunft und organisiertem Transport kann man in Tschechien auf nahezu 1500 Veranstalter zurückgreifen. Doch einige von ihnen arbeiten dem Gesetz nach illegal. Der Grund, sie sind nicht versichert. Auch das hat in diesem Jahr dazu geführt, dass 6 Reisebüros inzwischen Insolvenz anmelden mussten. Die fehlende Versicherung ist aber nicht die einzige Unseriosität so mancher Betreiber von Reisebüros. Was die schwarzen Schafe der Branche sonst noch so treiben und wie die zuständigen Behörden dagegen vorgehen, dazu nun mehr von Lothar Martin im folgenden Wirtschaftsmagazin.
Wirtschaftsmagazin.
Reisebüros gehören eigentlich zu den stabilsten Unternehmen in Tschechien. Die 6 Pleiten aus den letzten Wochen lassen zwar das Gegenteil vermuten, doch hochgerechnet auf die Gesamtzahl der Reisebüros machen Insolvenzen jährlich nur einen Anteil von 0,5-0,7% aus. Branchenübergreifend liegt die Quote schließlich bei 5%. Deshalb hält der stellvertretende Minister für Regionalentwicklung, Michal Janeba, die gegenwärtige Situation auch für wenig dramatisch.
Die Zahl der Kunden, die von den Pleiten der Reisebüros betroffen waren, fällt auch dieses Jahr nicht aus dem Rahmen. Leider haben sich diese Pleiten auf die beiden letzten Wochen konzentriert. Es droht jedoch keine Krise und es ist auch keine Blase entstanden, die auf unlautere Geschäftspraktiken hinweisen würde.
Eine ähnliche Meinung vertritt auch der Vizechef der Assoziation der Reisebüros beim Tschechischen Tourismusverband, Jan Papisch. Allerdings hatte der Tourismusexperte schon zu Jahresbeginn gemahnt: Für jedes Reisebüro besteht die Pflicht, für alle Eventualitäten versichert zu sein. Es gibt aber immer noch einige Firmen, die im Reiseverkehr tätig sind, ohne eine Versicherung abgeschlossen zu haben. Das heißt de facto, sie bieten illegal Reisen an. Wir hoffen deshalb, dass der Staat in solchen Fällen härter durchgreift. Das Gesetz, nach dem Reiseverkehrsunternehmen zur Gewährleistung von Reisen versichert sein müssen, muss für alle gelten. Doch die Branche scheint ihn nicht gehört zu haben. Vor kurzem musste Papisch daher erneut feststellen: Es gäbe noch einige Dutzende Reisebüros, die ohne Versicherung dastehen. Möglicherweise liege ihre Zahl sogar bei rund 100, so Papisch. Zu ihnen gehört auch das Reisebüro Majestic Travel aus dem mährischen Boskovice, dessen Kunden erst jüngst in großen Unannehmlichkeiten steckten. Nach der Ankunft einer Reisegruppe in ihrem kroatischen Urlaubsort wurde zunächst die Herausgabe ihres Gepäcks verwehrt. Der Grund: Das von Majestic Travel beauftragte Busunternehmen hatte bis dahin noch kein Geld bekommen. Doch das war nur der Beginn. Da die finanziellen Schwierigkeiten des Reisebüros offensichtlich wurden, mussten die Touristen ohne Erholung schon bald wieder die Heimreise antreten. Einem Verein aus Stjernazasava wurde die bestellte Reise für 55 Personen sogar ersatzlos gestrichen. Die Rückzahlung des Vorschusses von umgerechnet fast 12.000 Euro muss der Verein jetzt wohl oder übel vor einem Gericht erstreiten. Jan Papisch macht allerdings wenig Hoffnung auf Erfolg. Die Leute, die dem nicht versicherten Reisebüro einen Vorschuss gezahlt haben, werden das Geld wohl verlieren. Ohne Versicherung war Majestic Travel nämlich offiziell kein Reisebüro. Deshalb empfehle ich allen Kunden, vor einem Vertragsabschluss zu prüfen, ob das jeweilige Reisebüro auch versichert ist. Dazu sollten sich die Klienten das Versicherungszertifikat vorzeigen lassen. Jedes legale Reisebüro muss dies haben. Außerdem könnten sie sich zuvor schon auf der Internetseite des Ministeriums für Regionalentwicklung schlau machen, denn dort würden alle offiziell registrierten Reisebüros geführt, ergänzt Papisch. Dennoch, im Fall von Majestic Travel war auch das Ministerium nicht bestens informiert. Nach Vorlage der Police, die das Reisebüro mit der Versicherung Generali abgeschlossen hatte, hatte Majestic Travel am 21. Mai vom Ministerium die Zustimmung zur Erteilung der Konzession erhalten. Nur eine Woche darauf wurde die Konzession vom Gewerbeamt ausgestellt. Anderthalb Monate später informierte Generali das Ministerium aber darüber, dass der Versicherungsvertrag ungültig sei, weil Majestic Travel den fälligen Betrag nicht fristgemäß gezahlt habe. Da waren bereits die ersten Kunden des jungen Reisebüros nichtsahnend auf dem Weg nach Kroatien. Dieser Fall hat das Ministerium erneut zum Nachdenken veranlasst. Dort will man nun eine weitere Gesetzesnovelle erarbeiten, die besonders den Klienten der Reisebüros zugutekommen soll. Dazu klärte der Abteilungsleiter für Reiseverkehr beim Ministerium, Aleš Hosdecký:
Wir wollen die Bedingungen für die Tätigkeit der Reisebüros präzisieren. Dabei sollen die Spielregeln sowohl für die Reisebüros als auch für die Versicherung klar definiert werden. Wir wollen damit ein Maximum an Sicherheit für die Klienten erzielen.
Dem überarbeiteten Gesetz nach sollen die Reisebüros dann verpflichtet sein, ihren Kunden den Beleg einer gültigen Versicherung vorzulegen. Neben der fehlenden Versicherung trifft man in der Tourismusbranche allerdings auch noch auf ein zweites und vermutlich größeres Problem. Reisebüros, die schlecht gewirtschaftet haben und dadurch gescheitert sind, tauchen häufig kurze Zeit später unter neuem Namen wieder auf. Weil der Besitzer eines pleitegegangenen Unternehmens zunächst keine weitere Firma führen darf, wird das neue Reisebüro zumeist von einem Verwandten oder Freund geleitet. Der ursprüngliche Inhaber erhält sich scheinbar im Hintergrund und führt offiziell nur die Funktion eines untergeordneten Direktors oder Beraters aus. Gegen diese Praxis habe man leider noch keine Handhabe, beklagt die Sprecherin des Ministeriums für Regionalentwicklung, Jana Jabukova.
Das Ministerium kann die Familie, die Verwandten und Freunde eines Unternehmers nicht überprüfen lassen. Das wird durch das Gesetz nicht erlaubt.
Auch Tourismusexperte Pappisch bestätigt, dass man beim Aussortieren der schwarzen Schafe in der Branche immer noch auf gewisse Grenzen stößt. Die Überprüfung der Strukturen eines Reisebüros erweist sich als schwierig. Insbesondere dann, wenn der eigentliche Besitzer nur als Berater auftritt oder einen Handlanger als Geschäftsführer einsetzt. Die Entstehung eines solchen Nachfolgeunternehmens zu verhindern, ist also sehr kompliziert. Das Problem muss der Markt als solcher lösen. Das könne jedoch dauern, bemerkt Pappisch und ergänzt, dass auch der Weg über eine Gesetzesänderung nicht der kürzeste sein wird. Unseren Informationen nach muss es zu einer Änderung des Gewerbegesetzes kommen. Ganz einfach deshalb, damit Unternehmer, die in einer Branche versagt und ihre Firma in den Ruin geführt haben, nicht in der gleichen Branche, beispielsweise als Geschäftsführer oder Manager einer anderen Firma, weitermachen können. Ich denke aber, bis zu einer solchen Lösung ist es noch ein langer Weg. Für die Touristen aber, die sich mittels eines hiesigen Reisebüros eine tolle Urlaubsreise gönnen wollen, bedeutet das nach wie vor, sie müssen wachsam bleiben und vor Vertragsabschluss genau hinsehen, mit wem sie sich einlassen. Ansonsten wird der Traum vom schönen Urlaub sehr schnell zum Albtraum.
Wenn die schönste Zeit des Jahres zur schlimmsten wird. Lothar Martin über betrügerische Reiseunternehmen in Tschechien. Ich hoffe, dass Ihr Urlaub hingegen erholsam ist oder sein wird. Im Übrigen können Sie uns auch dort zum Beispiel auf Ihren mobilen Geräten empfangen. Einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunterladen und Radio Prag ist auch unterwegs beispielsweise im Urlaub dabei. Zudem hat die deutsche Version von Radio Prag ein Facebook-Profil, auf dem Sie unter anderem Ihre Anmerkungen und Kommentare schreiben können. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.